Wir befinden uns im alten Gebäude des Obersten Gerichtshofes der Schweiz in Lausanne. Dieses Gemälde aus dem Jahre 1905 stammt von Paul Robert. Die Richter mussten jedes Mal auf dem Weg zur Gerichtsverhandlung daran vorbei. So wurde ihnen immer wieder bewusst, die Bibel ist das Fundament, nicht nur für die Moral, auch fürs Gesetz. Wie sollten die Richter Recht sprechen? Ja, wie? Ohne dass ihre Urteile willkürlich ausfielen. Die Augen der Justitia sind nicht verbunden. Und ihr Schwert zeigt nicht nach oben, sondern nach unten. Auf dies Buch, La Loi de Dieu, Gottes Gesetz, das war nach der Reformation die gesellschaftliche und rechtliche Grundlage für das Gesetz im nördlichen Europa. Als das Prinzip der Reformation, dass die Bibel die alleingültige Autorität sei, sich durchsetzte, wurden die einfachen Leute so nach und nach geschützt vor willkürlichen, obrigkeitlichen Maßnahmen. Was Paul Robert gemalt hat für die Justiz des obersten Gerichtshofes in Lausanne, hat Samuel Rutherford in Schottland bereits 1644 schwarz auf weiß festgehalten. Er gab damit dem Volk ein Instrument zur wirksamen politischen Kontrolle des Herrschers in die Hand. Lex Rex, das Gesetz, ist König. Freiheit ohne Chaos. Denn es gab eine Form, oder anders formuliert, ein Konzept für das Gesetz, anstatt willkürlicher Machtausübung durch den Menschen. Und weil die Bibel wirkte als die letzte Autorität, als die Basis. Samuel Rutherfords Werk und die Tradition, die es verkörperte, hatten großen Einfluss auf die amerikanische Verfassung. Auch wenn die meisten Amerikaner von heute Rutherford und seinen Einfluss längst vergessen haben. John Witherspoon, einer der Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung, hat sich direkt nach Samuel Rutherfords Lex Rex gerichtet. Thomas Jefferson übernahm diese christliche Lehre in säkularisierter, in weltlicher Form von John Locke, dem englischen Philosophen, der für unveräußerliche Rechte, Regierung nach Übereinkunft, Gewaltenteilung und das Recht auf Revolution eintrat. Locke hatte nicht Samuel Rutherfords christliche Grundlage, aber er baute auf ihr auf und säkularisierte sie. So muss man sagen, dass nicht alle Männer, die die Vereinigten Staaten mitbegründeten, selbst Christen waren, zum Beispiel Thomas Jefferson. Dennoch lebte auch er auf dem Boden dessen, was die christliche Weltanschauung ausmacht. Manche von den Männern, die die Begründer der Verfassung der Vereinigten Staaten waren, können nicht als Christen gelten. Aber was sie aufbauten, erklärt sich aus der Reformation über die Lex Rex-Tradition. Auf dem Fundament der Bibel, als der einzigen und letzten Autorität, ist es für jede Gesellschaft und Regierung möglich, Freiheit und Ordnung zu erlangen. Vorausgesetzt, die Gesellschaft ist damit einverstanden, dass die biblische Lehre auch mit allen Konsequenzen eingehalten wird. Dies ist die Reformationsmauer in Genf, ein Denkmal für die großen Reformatoren. Die Reformation im nördlichen Europa trug auch sehr viel zu der Entwicklung eines parlamentarisch kontrollierten Regierungssystems bei. Die Menschen der Reformation verwiesen immer wieder auf den Sündenfall des Menschen, auf die Rebellion des Menschen gegen Gott. Sie hatten keine romantische Vorstellung vom Menschen. Sie wussten, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Daher bedurfte es der Kontrollen und der Gewaltenteilung, besonders wegen der Menschen, die Macht besaßen. Selbst Calvin übte bei weitem nicht die ihm oft zugeschriebene Autorität aus, weder in politischen noch in kirchlichen Fragen. Sein Einfluss war moralischer und nicht formaler Natur, im Gegensatz zu jener Autorität, die ein Rang oder ein Amt verleiht. Kontrolle und Gewaltenteilung waren nötig. In jedem der Reformationsländer wurde das etwas anders gehandhabt. Die Schweiz war besonders interessant in dieser Hinsicht. In der Schweiz hat man nämlich für eine geografische Trennung der Gewalten gesorgt. Das Parlament und die Regierung befinden sich in Bern, die oberste Justizbehörde ist in Lausanne. In Großbritannien ist die Macht zwischen dem König, den beiden Häusern des Parlaments und den Gerichten verteilt. In den Vereinigten Staaten funktioniert die Gewaltenteilung wieder etwas anders, aber sie beruht auf dem gleichen Prinzip. Das Weiße Haus verfügt über die Regierungsgewalt, der Kongress in zwei einander kontrollierenden Häusern über die Gesetzgebung und das oberste Bundesgericht verkörpert die Justiz. In den Reformationsländern fand man eine Lösung für das Problem von Ordnung und Chaos in der Gesellschaft. In Ländern ohne diese Basis gab es häufig blutige Konflikte, die den Gegensatz ausgleichen sollten zwischen der unbeschränkten Macht der vom Recht Bevorzugten und der relativen Machtlosigkeit der vom Recht benachteiligten sozialen Gruppen. Die Reformation war nicht vollkommen, sie brachte kein goldenes Zeitalter. Aber in den Reformationsländern war die Situation ganz wesentlich besser. Und in den Bereich der gesellschaftlichen Beziehungen ziehen diese Länder auch heute noch aus diesem Kapital Nutzen. Der französische Philosoph Voltaire, oft als Vater der Aufklärung bezeichnet, vor dessen Schloss wir hier stehen, schrieb nach Jahren des Exils in England folgende Worte.
Die Engländer sind das einzige Volk auf Erden, dem es gelungen ist, der Macht der Könige Grenzen zu setzen, indem sie sich ihnen widersetzten. Und die in einer Reihe von Auseinandersetzungen schließlich eine weise Regierung etablierten, in der der König alle Macht besitzt, um Gutes zu tun, aber daran gehindert wird, Böses zu tun. Und wo das Volk an der Regierung teilnimmt, ohne dass das zur Verwirrung führt.
Wie man sehen kann, sind die Ergebnisse der Reformation auf dem Gebiet der politischen Reformen ziemlich beeindruckend. Den Briten gelang es, die Monarchie in klar umrissenen gesetzlichen Grenzen zu kontrollieren. Und das wohl überlegt. Die Historiker nennen das die unblutige Revolution von 1688. Während seines Exils in England ließ sich Voltaire von der Geschichte dieser unblutigen Revolution von 1688 tief beeindrucken. Als die französische Revolution englische Verhältnisse zu schaffen versuchte, jedoch ohne die Ausgangsbasis der Reformation, die Freiheit ohne Chaos brachte, sondern auf der Basis von Voltaires humanistischer Aufklärung, war das Ergebnis ein Blutbad und ein rascher Zusammenbruch. Und Napoleon trat die Alleinherrschaft an. Die französische Nationalversammlung hatte im Juni 1789 geschworen, eine Verfassung auszuarbeiten. Das war die erste Phase des liberalen bürgerlichen Planes für die französische Revolution. Und im August verfassten sie ihre Erklärung der Menschenrechte. Sie klingt gut, aber sie entbehrte jeden Fundaments. Voltaire und die anderen Männer der Aufklärung hatten keine andere Grundlage als ihre eigene Begrenztheit. Ihr sogenanntes höchstes Wesen war gleichzusetzen mit der Souveränität der Nation, mit dem allgemeinen Willen des Volkes. Was für ein gewaltiger Gegensatz zur englischen unblutigen Revolution und was für ein Gegensatz zur Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika, 13 Jahre vor der französischen Revolution. Die englische unblutige Revolution und die amerikanische Unabhängigkeitserklärung hatten ihre Grundlage in der Reformation. Die französische Erklärung der Menschenrechte dagegen nicht. Es kostete die französische verfassunggebende Versammlung 2 Jahre, eine Verfassung zu entwerfen. Nach 2 Jahren war sie nur noch wertloses Papier und die französische Revolution trat in ein neues Stadium. Weil sie sich um möglichst klare Verhältnisse bemühten, zählten sie die Jahre nicht mehr ab der Geburt Christi, sondern sie entwarfen einfach ihren eigenen Revolutionskalender, in dem 1792 das Jahr 1 war. Sie begannen, die Zeugnisse der Vergangenheit zu zerstören und erwogen sogar die Zerstörung der Kathedrale von Chartres. In der Kirche von Notre-Dame in Paris, wie in anderen Kirchen Frankreichs, einschließlich jener von Chartres, proklamierte man eine Göttin der Vernunft. In Paris war die Göttin, die man auf Schultern trug, eine gewisse Demoiselle Candeille von der Pariser Oper. Damit wollte man unmissverständlich darlegen, dass nunmehr die menschliche Vernunft herrscht und dass das Christentum erledigt sei. Als alles vorüber war, hatten das Revolutionstribunal und seine Handlanger 40.000 Menschen umgebracht, darunter viele Bauern. Auch Robespierre, der Hauptinitiator des Terrors, war hingerichtet worden. Diese Ereignisse kamen nicht von außen. Sie waren das Ergebnis einer rein auf den Menschen gerichteten Aufklärung. Die Menschen der Aufklärung glaubten, Mensch und Gesellschaft könnten Vollkommenheit erlangen. Daran hielten sie fest, selbst inmitten des Terrors. Genau wie später in der Russischen Revolution gab es vom humanistischen Ausgangspunkt her nur die Wahl zwischen Anarchie und Unterdrückung. Manchmal wird die Französische Revolution in Verbindung zur etwas früheren amerikanischen Revolution gebracht. Aber in Wirklichkeit ist das nicht korrekt. Die amerikanische Revolution hat Beziehungen zur englischen unblutigen Revolution. Andererseits und im Gegensatz zu diesen beiden gibt es nach unserer Meinung manche Bezüge zwischen der französischen und der russischen Revolution. Ab 1799 regierte Napoleon als Alleinherrscher in Frankreich, genau wie Lenin später in Russland. Sieht man von örtlichen Einflüssen ab, scheinen die meisten revolutionären Veränderungen, zu denen es im Süden Europas kam, durch Nachahmung jener Neuerungen bedingt zu sein, die die Reformation im Norden Europas erbracht hatte, auch wenn dabei in gewissen Gegenden manches verzerrt wurde. Wenn wir uns vor Augen halten, welche auch gesellschaftlichen Entwicklungen die Reformation in Nordeuropa eingeleitet hat, und wenn wir daran denken, was auch im Süden Europas im Einzelnen dabei herauskam, steht dies doch in einem gewaltigen Gegensatz zu der Entwicklung, die die kommunistischen Länder genommen haben. Die marxistisch-leninistischen Kommunisten bleiben uns bis heute die Einlösung ihrer Versprechen schuldig. Weil überall, wo sie an die Macht gelangt sind und wo sie die Macht weiterhin ausüben, ihre materialistische Weltanschauung zur Unterdrückung geführt hat und weiterhin führt. Vergessen wir nicht, es waren nicht Lenin, Trotzki, Marx und Stalin, die Russland von den Zaren befreien. Der Bruch kam mit Fürst Georgi Lwow als Ministerpräsident. Und dann der Februarrevolution mit Alexander Kerensky, einem Sozialreformer, jedoch keinem Leninisten. Lenin, Trotzki und Stalin übernahmen im Oktober 1917 diese von anderen gemachte Revolution und errichteten gleich zu Anfang ein Regime der Unterdrückung. Die Bolschewiken Lenins waren nur ein kleiner Prozentsatz des russischen Volkes und stellten nur ein Viertel der verfassunggebenden Versammlung. Aber als die verfassunggebende Versammlung, die gerade erst im November gewählt worden war, im Januar 1918 zum ersten Mal zusammentrat, wurde sie von den Bolschewiken gewaltsam aufgelöst. Die Wahl zur verfassunggebenden Versammlung war die erste und zugleich letzte freie Wahl in Russland. Diese Repression zerschlug nicht nur das politische Leben und die politische Freiheit, sondern das ganze Spektrum des Lebens. Was sich Diktatur des Proletariats während der Übergangszeit nennt, hat sich in Wirklichkeit längst als ständige Diktatur einer kleinen Gruppe erwiesen. Der Kommunismus funktioniert nur auf der Basis der Unterdrückung im Innern. Denken wir nur an das Beispiel der Repression unter Lenin, an die stalinschen Säuberungen, die Berliner Mauer, den Verlust der Freiheit in China. Russland hält auch seine Verbündeten durch Unterdrückung bei der Stange. In der Tschechoslowakei endete die Unterdrückung nicht mit den Panzern. Im Lauf der Zeit erfasste die Säuberungsaktion der Kommunistischen Partei eine 500.000 Anhänger Dubčeks. Das kommunistische System hat noch nirgendwo die Freiheit hervorgebracht, wie die Reformation sie dem nördlichen Europa bescherte. Erkennen wir den Gegensatz zu den südeuropäischen Ländern und zu den kommunistischen Ländern, dürfen wir den reichen Ertrag, den die Reformation für Gesellschaft und Regierungsform brachte, keineswegs bagatellisieren. Denn sogar in den Gebieten, wo die Übereinstimmung bei den Erben der Reformation sich als weniger stark erwies, als sie hätte sein müssen, gab es dennoch mit der Bibel als Grundlage einen absoluten Maßstab, mit dem man gegen Ungerechtigkeit ankämpfen konnte. Im Gegensatz dazu hat der Humanist nie die Möglichkeit zu sagen, gewisse Dinge seien Recht und gewisse andere Dinge Unrecht. Denn für den Humanisten existiert als das einzig Gültige nur das unpersönliche Universum. Und das schweigt. und ist gleichgültig gegenüber Recht und Unrecht, wie gegenüber Grausamkeit und Nächstenliebe. Der Humanist kennt keinen absoluten Maßstab und darum bleibt ihm, richtet er sich nach seiner eigenen Überzeugung, im Privatleben und in der Moral genau wie in der Politik, nur die willkürliche Entscheidung. Weil es keine Grundlage für Recht und Unrecht gab, konnte man je nach Zweckmäßigkeit die Gesetze von heute, morgen durch andere Gesetze ablösen und dann diese ebenso willkürlich als unabänderlich bezeichnen. Wir haben gerade gesehen, was passiert ist in den Ländern, in denen es keine biblischen Absoluta gab, in denen es keine Reformation gegeben hatte. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass während die Jahrhunderte verstrichen, doch Schwächen aufkamen in den Ländern, in denen eine Reformation stattgefunden hatte. Die Menschen handelten oft nicht sehr konsequent im Sinne der biblischen Lehre, der sie doch offiziell angehörten. Uns heutigen Christen muss es wirklich bitter leid tun um diese Fälle von Inkonsequenz. Wo doch biblisches Christentum früher mehr Einfluss auf die Gesellschaft hatte, als etwa heute. Und natürlich wäre die beste Wiedergutmachung für uns heutige Christen, wenn wir uns umso konsequenter an die Bibel halten würden, in solchen kritischen Punkten. Es waren verschiedene Fälle, wo man der Bibel nicht so folgte, wie es hätte sein müssen. Aber zwei stechen sehr deutlich hervor. Zunächst das Unrecht des Rassismus. Und zweitens der unbarmherzige Gebrauch angesammelten Wohlstands. Das Unrecht des Rassismus kannte zwei Formen. Sklaverei aufgrund von Rassenzugehörigkeit und Rassenvorurteile als solche. Sklaverei aufgrund von Rassenzugehörigkeit war natürlich am schwerwiegendsten. Und Rassenvorurteile gibt es bis in unsere Zeit. Arabische Sklavenhändler, wie man sie auf diesen Bildern sieht, fingen die Afrikaner ein, um sie dann als Sklaven zu verkaufen. Viele Engländer, Europäer und Amerikaner erlaubten sich die willkürliche Vorstellung, dass ein Schwarzer keine Person sei und man ihn deshalb wie eine Sache behandeln könne. Hier müssen sich die Vereinigten Staaten besondere Kritik gefallen lassen, da die Sklaverei, die mit der Rassenzugehörigkeit begründet wurde, noch so lange fortbestand. Wir können die Zustände, die auf diesen Sklavenschiffen herrschten, auf denen Tausende bei der Überfahrt starben, nicht so einfach übergehen. Und ebenso wenig die Art und Weise, wie die Sklaven dann von ihren Herren behandelt wurden. Sklaverei aufgrund von Rassenzugehörigkeit und Rassenvorurteile sind ein großes Unrecht. Wir müssen zugeben, dass oft beide gebilligt wurden, als die Christen noch mehr Einfluss auf die Gesellschaft hatten als etwa heutzutage. Und die Kirche als solche hat sich dazu nicht klar genug geäußert. Zu Beginn des Industriezeitalters wurde die Wasserkraft auf neue Weise genutzt. Die Dampfmaschine wurde erfunden. Dieser Dampfer mit Kohlenfeuerung ist noch ein Überbleibsel der industriellen Revolution. Die Zeit war mit den Erfindern und den Ingenieuren. Die Industrialisierung brachte einen stetigen Strom besserer Waren, zum Beispiel besserer Töpferwaren für den Arbeiterhaushalt und einen stetigen Zufluss von mehr Gütern für jedermann. Wäre die Industrialisierung begleitet worden von einer barmherzigeren Verwendung des angehäuften Reichtums und von einer menschenwürdigeren Behandlung jedes einzelnen Menschen, was beides im Alten und im Neuen Testament gefordert wird, dann wäre die industrielle Revolution eine Revolution zum Guten gewesen. Aber in diesen beiden entscheidenden Belangen tat sich durchweg so gut wie nichts. Es gab zwar Beispiele individueller Wohltätigkeit, etwa die Armenhilfe, aber die Kirche selbst schwieg oft einfach in Bezug auf das biblische Gebot der barmherzigen Verwendung des Reichtums. In England wie in anderen Ländern. Es war nicht so, dass es den meisten Leuten schlechter ging als in der vorhergehenden überwiegend agrarischen Gesellschaft, Aber der durch die industrielle Revolution geschaffene Reichtum wurde eben nur selten in mildtätiger Weise verwendet. So wuchsen in London und in den Industriestädten die Elendsviertel. Ein durchschnittlicher Arbeitstag dauerte zwischen 12 und 16 Stunden. Frauen und Kinder wurden besonders rücksichtslos ausgebeutet. Der Hauptgrund, weshalb die Kirche in diesen Fragen mit Mut und Entschiedenheit hätte auftreten müssen, ist das biblische Gebot der Nächstenliebe. Wenn sich die Kirche ganz klar geäußert hätte gegen die herzlose Verwendung des Reichtums nach der Devise vom Überleben des Tüchtigsten, hätte man dieses Konzept wahrscheinlich nicht dermaßen selbstverständlich akzeptiert, als es von der verweltlichten Wissenschaft vorgebracht wurde, von Charles Darwin. Viel zu selten erhob die Kirche ihre Stimme gegen den Utilitarismus, der lehrt, dass der Nutzen der Maßstab in allen ethischen Fragen sei. Aber um Recht walten zu lassen, muss man sagen, dass da viele nichtchristliche Kräfte am Werk waren. Und auch, dass viele, die sich wohl selbst Christen nannten, keine Christen waren, nicht im biblischen Sinne. Es war Mode geworden, es dem Namen nach zu sein und so zu tun, als ob man es wäre. Es war die Kirche als Kirche, die es versäumt hat, sich klar und deutlich zu äußern, als sie die Chance hatte, es zu tun. Individuell sind wohl manche Christen eingetreten für die wahre christliche Lehre, die doch bestimmend sein sollte für eine christliche Gesellschaft. Und sie waren ein wichtiges Moment im Kampf gegen solche Missstände. Die Bibel macht offenbar, dass sich in diesen Bereichen Erfolge einstellen, mit der Predigt des Evangeliums. Viele meldeten sich zu Wort und gaben ihr Leben hin und zeugten so dafür. John Wesley sprach sich entschieden gegen die Sklaverei aus, auch gegen die Sklaverei in den Vereinigten Staaten. John Newton war Sklavenhändler. Er wurde Christ, gab den Sklavenhandel auf und predigte von da an gegen ihn. Thomas Clarkson kämpfte leidenschaftlich gegen die Sklaverei. William Wilberforce folgte Clarksons Pionierarbeit und widmete sich dem Kampf gegen die Sklaverei und für die grundsätzliche Anerkennung des Menschseins, auch der Schwarzen, vor Gott. Der Christ Wilberforce wurde, eben weil er Christ war, zum lautstärksten Gegner des Sklavenhandels in England. 1807 wurde der Sklavenhandel in England verboten. Und als Wilberforce 1833 im Sterben lag, war die Sklaverei in England endgültig abgeschafft. Ich wünschte, es hätte 1833 in den Vereinigten Staaten jemanden gegeben, der so großen Einfluss hatte und sich so sehr für die christlichen Prinzipien einsetzte wie Wilberforce. Jemanden, der es fertiggebracht hätte, dasselbe in Amerika durchzusetzen. In Großbritannien war John Howard, ein Freund John Wesleys, unermüdlich tätig für die Gefängnisreform. Elizabeth Fry, eine Quäkerin, praktizierte christliches Mitleid mit den Gefangenen im Newgate-Gefängnis. Lord Shaftesbury focht als Christ einen unermüdlichen Kampf gegen die Ausbeutung der Kinder in den Fabriken. Die Predigten von George Whitefield und John Wesley erweckten aufs neue biblisches Christentum in Britannien. Das hatte einen starken Einfluss, und zwar von Grund auf, und inspirierte die politische Erziehung und nicht weniger wirtschaftliche Reformen. Ja, man kann sagen, und es ist nicht zu viel gesagt, dass England es ohne diesen Einfluss wahrscheinlich kaum hätte vermeiden können, Ähnliches zu erleben wie die Französische Revolution. Die Reformation brachte nicht unbedingt Vollkommenheit, aber so nach und nach auf der Basis ihrer Rückkehr zur biblischen Lehre ergab sich doch eine einzigartige Verbesserung. Eine echte, weitreichende Freiheit in einer Gesellschaft ohne Chaos. Die biblischen Absoluta bildeten eine Voraussetzung für Einigkeit in den Grundwerten. Und durch diese Einigkeit kam es zu dieser enormen Freiheit, ohne dass diese Freiheit ins Chaos geführt hätte. Die biblische Lehre offenbart, dass es etwas gibt, nach dem die Gesellschaft und der Staat beurteilt werden können, nämlich die biblischen Absoluta. Der kleine Mann, der gewöhnliche Staatsbürger, Mit der Bibel in der Hand konnte er aufspringen und sagen, dass die Mehrheit sich irrte. Also, soweit tatsächlich die biblische Lehre praktiziert wurde, konnte der Despotismus der 51% Mehrheit, der Despotismus eines Individuums und der Despotismus einer Gruppe kontrolliert werden. Das Fundament, auf dem so etwas ruht, wie diese enorme Freiheit ohne Chaos, ist die Bibel. Denn die Bibel ist die Basis für das Gesetz.